Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Heute in der, man könnte sagen, klassischen Zusammensetzung mit Dr. Eva Oertel aus München, Dr. Matthias Hildebrandt aus Berlin, Florian Holle aus dem schönen Fürstenwalde mitten in Brandenburg und wir grüßen unsere Nadja, auf die wir heute verzichten müssen. Wir beschäftigen uns heute mit WIDA. VAT in the Digital Age. Es geht also um Umsatzsteuer im internationalen Umfeld, ein Thema, das mich vor erhebliche Herausforderungen stellt, aber man lernt nie aus. Dafür haben wir uns, wie eigentlich in jeder Ausgabe, einen Gast besorgt, der uns in diesem Zusammenhang weiterhelfen kann. Laut LinkedIn handelt es sich um einen Tech-Enthusiasten. Was sich dahinter verbirgt, ich bin sehr gespannt. Shaping the Future of Taxes and Technology. Spätestens bei Technology, wer mich besser kennt, weiß, dass spätestens da bei mir die Herausforderungen beginnen. Aber dafür haben wir ja heute unseren Gast, Anna-Katharina Heidbüchel. Und die Dame wird von Eva und Matthias vorgestellt. Ich sage trotzdem schon mal herzlich willkommen.
Ja, ich sage auch herzlich willkommen, liebe Anna. Ich kann mich Florian nur anschließen. Das wird heute sehr, sehr, sehr spannend, vor allem für uns Gastgeber, weil wir ja alle drei unseren Schwerpunkt nicht zwingend in der Umsatzsteuer haben. Aber deswegen versuchen wir uns mal Step by Step dem ganzen Thema zu nähern und schauen uns erstmal an, wo eigentlich deine Fußstapfen und Fußspuren zur Umsatzsteuer geführt haben. Und ich glaube, der erste Schritt war, dass du ein duales Studium aufgenommen hast als Projektmanagerin bei Kühne und Nagel in Duisburg. Und vielleicht dazu auch gleich die allererste Frage, was macht denn so ein duales Studium aus und was war damals für dich der Reiz, in Duisburg dein Berufsleben zu beginnen?
Ja, vielen Dank, liebe Eva. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Und ja, in der Tat habe ich meine berufliche Laufbahn mit dem dualen Studium begonnen und habe tatsächlich Logistikmanagement studiert, was jetzt nicht gleich darauf schließen lässt, dass ich jetzt heute im Bereich Steuern beziehungsweise im Bereich Umsatzsteuern tätig bin. Ich hatte damals in meiner Schulzeit einige Praktika auch im Bereich Logistik absolviert und fand eben bei der Logistik sehr spannend, dass man da die ganzen Unternehmens-Supply Chains kennenlernt, wie die Warenströme sind und hatte dann herausgefunden, dass eben an dieser Hochschule in Neuss ein duales Studium in diesem Bereich angeboten wird und bin dann dort auch auf so einem Hochschultag mit Kühn und Nagel in Kontakt gekommen, wo ich dann eben das duale Studium absolviert habe und das ja, Reizvolle für mich am dualen Studium war eben, dass ich die Praxis und die Theorie verbinden konnte. Das heißt, ich war mal jeweils 3 Monate im Unternehmen tätig und da war ich eben in einem Projektteam, das für sehr große Kunden eben Kontraktlogistikprojekte auf die Beine gestellt hat. Und dann war ich 3 Monate eben an der Hochschule. Und das fand ich wirklich das Spannende, weil ich das Wissen, was ich an der Hochschule gelernt habe, auch direkt in der Praxis einsetzen konnte und auch direkt diesen Praxiseinstieg hatte und damals als junger Mensch auch schon direkt den Praxisbezug hatte. Ich konnte mich in ein Team integrieren, ich war Bestandteil von einem Unternehmen und konnte mein Wissen auch direkt praktisch anwenden. Das war damals für mich das Spannende, weswegen ich mich dann auch für das duale Studium entschieden habe letztendlich.
Aber du bist dann der Branche oder dem Ausgangsweg nicht ganz treu geblieben, sondern du hast dann deinen Weg zur Umsatzsteuer gefunden als Indirect Tax Managerin bei einer Big Four Gesellschaft in München. Wie kam dann dieser Schritt?
Ja, genau. Ich muss sagen, ich bin dann umgestiegen. Und zwar hatte ich während meinem Studium eben auch Vorlesungen zum Zollrecht und hatte da einen Dozenten, der mich für dieses Thema Zollrecht begeistert hat. Und so kam ich dann auch letztendlich zu der Big Four, wo ich zunächst im Bereich Zollrecht angefangen habe, mich also mit außenhandelsrechtlichen Fragen auseinandergesetzt habe, was auch wirklich eigentlich nicht artfremd war von dem Studium, was ich absolviert habe, weil man da ja auch viel über Supply Chains redet. Es ist sehr international, das heißt, das Thema Zoll spielt auch immer eine Rolle. Und dann, als ich einmal bei der Big Four war, habe ich dann herausgefunden, was Umsatzsteuer eigentlich ist, was indirekte Steuern sind. Und wie das Ganze auch wirklich mit dem Thema Technologie zusammenhängt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, kann ich da mal mitmachen bei so einem Projekt? Ich würde mich gerne damit auseinandersetzen, wie man umsatzsteuerrechtliche Anforderungen eigentlich in Systemen umsetzt. Denn das war tatsächlich auch relativ nah zu dem, was ich vorher gemacht habe. Denn vorher im dualen Studium, als wir diese Kontraktlogistik-Projekte umgesetzt haben, ging es auch immer darum, eigentlich prozessuale Anforderungen in Systemen umzusetzen. Und das war dann eigentlich auch ganz ähnlich zu dem, was ich dann im Bereich Umsatzsteuer gemacht habe. Wir haben uns Supply Chains angeguckt, die Lieferketten, haben geguckt, wie müssen die eigentlich rechtlich beurteilt werden und wie kann ich das Ganze dann in einem System beziehungsweise in einem Prozess, also zum Beispiel auch dann in einem SAP-System umsetzen. Und so ja, wurde dann meine Begeisterung für die Umsatzsteuer entfacht, sodass ich mich dann auch nach ein paar Jahren entschieden habe, ins Steuerberaterexamen zu gehen und habe dann so praktisch meine Laufbahn im Bereich indirekte Steuern und Umsatzsteuer gestartet.
Und jetzt hast du aber die Brücke zum nächsten Schritt im Prinzip schon selber angedeutet. Es ist nicht nur bei der Umsatzsteuer geblieben, sondern auch bei deiner Begeisterung für Tax-Tech im weitesten Sinne. Denn dann folgte eine Station bei TaxDo in Hamburg.
Genau, richtig. Nach dem Steuerberaterexamen, da hatte ich dann auch so eine kleine Selbstfindungsphase, wo ich dann überlegt habe, okay, was möchte ich machen? Möchte ich auch nochmal über diesen Beratungsansatz hinausschauen, was es noch so außerhalb auch insbesondere von der SAP-Welt gibt. Und dort bin ich dann mit TaxDo zusammengekommen, die ja eben Software entwickeln für den grenzüberschreitenden Onlinehandel und da eben sicherstellen, dass diese ganze Compliance, und da kommen wir auch heute, glaube ich, noch zur Genüge zu sprechen, die diese ganze Compliance optimieren und habe da eben zusammen mit meinem Team verantwortet, dass die Software eben auch den umsatzsteuerrechtlichen Anforderungen entspricht. Damals, als ich bei TaxDo war, ist auch die große Reform, die zweite Stufe vom E-Commerce-Package in Kraft getreten. Das heißt, wir hatten damals sehr viel zu tun und haben eben diese ganze Reform umgesetzt bei TaxDo, die ersten OSS-Meldungen damals begleitet, waren da eng im Austausch mit BZST, sodass dann dort auch wieder die Begeisterung für den grenzüberschreitenden Onlinehandel und die Umsatzbesteuerung vom elektronischen Geschäftsverkehr letztendlich entfacht wurde.
Also ich finde deinen Weg bis dahin schon wahnsinnig spannend, aber genau, ich glaube, jetzt muss ich spätestens abgeben an Matthias, der, glaube ich, alles noch viel spannender findet als ich.
Ja, natürlich. Also als Inhouse-Mensch ist es tatsächlich so, dass Umsatzsteuer, Zoll mache ich selbst nicht, aber Umsatzsteuer in allen Jobs, in denen ich bisher war, also mindestens die Hälfte der Tätigkeit und auch sozusagen der Schwerpunkte ausmachte, weil es einfach ein Riesenthema ist und wie Anna schon sagte, sehr prozessgesteuert, sehr viel mit ERP-Systemen zu tun hat. Und insofern war das letztlich genau ein Thema, was mich natürlich auch interessierte und wir uns auch in der einen Zeit bei TaxDo dann kennengelernt haben. Und dort warst du dann eine ganze Weile, viele Grüße auch an den Roger nach Hamburg, wenn ich gerade davon erzähle. Und dann bist du aber zurückgegangen zu EY. Und ich glaube, ein Hintergrund war unter anderem auch wieder eine Gesetzesänderung. Und seit August 23 bist du zurück, und zwar als Senior Manager EMEA Platform Solution and Intelligence. Was verbirgt sich dahinter und was ist deine Aufgabe dort?
Genau, bei EY bin ich jetzt in dem EMEA-Team und wir beschäftigen uns insbesondere jetzt nicht nur bezogen auf Umsatzsteuer, sondern insgesamt auch im Bereich Transfer Pricing, mit der Umsetzung von steuerrechtlichen Anforderungen letztendlich in Systemen und Prozessen, haben dort eben auch unsere eigenen Software-as-a-Service-Lösungen entwickelt. Und ich bin natürlich insbesondere auch im Bereich der indirekten Steuern unterwegs. Das heißt, mitverantwortlich dafür, dass wir eben unsere Mandanten dabei unterstützen, die ganzen Rechtsänderungen, die auch insbesondere aktuell im Zusammenhang mit dem Thema E-Rechnung Meldesysteme ja in der Europäischen Union, aber auch durchaus in anderen Drittländern, dass wir unsere Mandanten dabei unterstützen, diese Anforderungen eben in System umzusetzen. Denn dabei ist nicht nur ja in ganz erheblichem Maße natürlich auch steuerrechtliches Wissen notwendig, sondern natürlich auch sehr technisches Wissen, wenn wir jetzt wirklich über das Thema E-Rechnung sprechen. Das heißt, ich kümmere mich weiterhin bei EY jetzt auch im internationalen Bereich um die Umsetzung dieser steuerrechtlichen Anforderungen, natürlich maßgeblich jetzt auch im SAP-Umfeld, weil das natürlich das System ist, was die meisten großen Unternehmen in Deutschland, aber auch in anderen Mitgliedstaaten nutzen.
Also du hast schon gedeutet, EMEA und international deswegen, weil man das ganze Thema wahrscheinlich national allein gar nicht mehr denken kann.
Genau, ja, weil die Anforderungen natürlich meistens also auch grenzüberschreitend relevant sind, ja, und die Unternehmen auch von vielen Anforderungen betroffen sind. Das heißt, wenn die Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten oder auch natürlich in Drittstaaten ihre Betriebsstätten haben, müssen sie natürlich diese ganzen internationalen Anforderungen, sage ich mal, nicht nur mit Bezug auf Deutschland umsetzen. Und als Team sind wir eben auch überall in Europa und auch in anderen Ländern verteilt. Deswegen sind wir praktisch ein EMEA-Team, weil wir grenzüberschreitend zusammenarbeiten, unabhängig von unserem persönlichen Standort.
Ich finde es auch immer spannend, mit tatsächlich internationalen Kollegen zusammenzuarbeiten. Also auch, wenn man in der Umsatzsteuer natürlich merkt, durch die Harmonisierung, dass die Denkweise dann doch eine ganz, ganz ähnliche ist und in den kleinen Dingen dann aber doch wieder und teilweise auch, also verschiedene Regelungen existieren, die teilweise auch schon spannend sind. Nebenbei hast du aber auch noch ein LLM gemacht und du bist auch noch Doktorandin an der Uni Potsdam, was ja schon ein bisschen ungewöhnlich und etwas weiter weg vom Tegernsee ist. Wie kam es zur Uni Potsdam und was ist dein Thema?
Genau, ja. Vor einigen Jahren habe ich mich dazu entschieden, dass ich noch gerne promovieren möchte, weil eine meiner Leidenschaften auch ist, zu Fragen des Steuerrechts oder insbesondere auch zu Fragen der Digitalisierung im Steuerrecht zu veröffentlichen. Und habe mich dann eben auch mit Herrn Professor Ismer in Verbindung gesetzt, der jetzt ja auch seit diesem Jahr in Potsdam tätig ist, weswegen ich jetzt eben auch Doktorandin an der Uni Potsdam bin und dort eben extern promoviere. Im Bereich Mehrwertsteuerrecht und ich setze mich dort insbesondere mit dem Thema der ermäßigten Mehrwertsteuersätze auseinander und den Problemstellungen, die wir eben in diesem Bereich haben, aufgrund der konsequenten Durchsetzung des Bestimmungslandprinzips und schaue mir eben an, wie wir die sehr komplizierte Rechtslage dort gegebenenfalls mit künstlicher Intelligenz lösen können und welche Anforderungen aber an so ein mögliches KI-Modell gestellt werden müssen. Thema ist vielleicht auch so ein bisschen aus einer persönlichen Frustration entstanden, weil ich die Rechtslage im Bereich der ermäßigten Mehrwertsteuersätze eben als extrem kompliziert empfinde. Und auch trotz der Vereinfachung, die wir jetzt schon im Mehrwertsteuerrecht sehen, ist das eben ein Problem, was bisher noch nicht gelöst werden konnte. Und ich denke, es ist auch für die Mitgliedstaaten so eine Art rote Linie, die nicht überschritten werden darf, weswegen ich auch aus rechtlicher Sicht nicht daran glaube, dass wir dort erhebliche Vereinfachungen sehen werden in den nächsten Jahren, so dass ich mich diesem Thema eben aus der technologischen Sicht widme und schauen möchte, wie man das eben gegebenenfalls mit auch neuen Technologien wie KI lösen kann und vereinfachen kann für die Unternehmen.
Ja, allein wenn man in Deutschland an die ermäßigten Steuersätze denkt, wird einem schon wirr.
Ja, das stimmt.
Also ich fasse mal zusammen, du bist ein echter Tausendsasser. Und ich kann auch allen Hörern noch mitgeben, wir sind ja während der Aufnahme hier auch mit Video zusammengeschaltet. Ich sehe Matthias andauernd nicken und grinsen und strahlen, wenn du irgendwelche Themen ansprichst. Also Matthias ist Feuer und Flamme dabei. Und ich glaube, deswegen steigen wir jetzt auch ein in den inhaltlichen Teil. Und lieber Matthias, ich glaube, du hast auch gleich den ersten Komplex vorbereitet.
Warum machen wir Umsatzsteuer? Weil aus unserer Sicht auch die internationale Umsatzsteuer natürlich zu unserem Podcast gehört und ich glaube, ja, die allermeisten Unternehmen, die international unterwegs sind, sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und die Beschäftigung, und da wird Anna jetzt gleich noch drauf eingehen, ist halt nicht nur mit dem Recht, sondern auch, wie man das technologisch umsetzt, was einen dann nochmal von einer weiteren Herausforderung stellt. Wir hatten mal, ich habe nochmal nachgeguckt, eine Folge, und zwar war es die Folge Nummer 6, am 6.4.2021 aufgenommen, damals mit Matthias Oldiges. Viele Grüße an ihn. Dort haben wir über das VAT E-Commerce Package gesprochen. Anna hat es auch schon mal kurz erwähnt, da gab es auch eine zweite Stufe. Damals wurde eingeführt, dass die Umsatzsteuer für Endverbraucher dort stattfindet oder die Besteuerung dort stattfindet, wo der Konsument sitzt, was dann dazu führte, dass man grundsätzlich, ich war ja auch mal in einem Unternehmen, man zum Beispiel Versendungslieferungen hat aus Deutschland in andere Länder, dass man sich in den anderen Ländern registrieren muss und das sind dann eine Vielzahl von Ländern und die letztlich Vereinfachung war, dass es einen sogenannten One-Stop-Shop gab, der eingeführt wurde, indem man dann seine Meldung nicht mehr in allen Ländern tätigen musste, sondern man kann jetzt über das Bundeszentralamt für Steuern über diesen One-Stop-Shop seine Umsätze melden. Und Anna hat es auch schon kurz angedeutet, dass die Anfangszeit war etwas holprig und mittlerweile, es gibt es immer noch, das gibt es auch in einschlägigen Chats und kann auch bei LinkedIn und so weiter lesen, immer noch teilweise Probleme. Aber im Grundsatz sollte dieser One-Stop-Shop funktionieren. Und jetzt kommen wir in die nächste Stufe in dieses Projekt Vida VAT in the Digital Age.
Und da gab es einen Vorschlag der Kommission vom 8. Dezember 2022. Wir schreiben heute den 4. Dezember 2024 und es drängt sich die ganz einfache Frage auf, was hat da so lange gedauert, um von einem Entwurf oder Vorschlag zu etwas zu kommen, was angenommen wurde? Anna, kannst du uns Hintergründe dazu geben, über was man so lange diskutiert hat? Mir erschließt sich das nicht, das mag aber auch an meiner mangelnden Kompetenz im Bereich der Umsatzsteuer liegen.
Okay, ja, gerne, Florian. Also dieses Wiederpaket, VAT in the Digital Age, worüber wir heute sprechen, ist ja ein recht umfangreiches Paket. Es hat drei Bestandteile. Einmal diesen Teil, der sich auf die einzige Mehrwertsteuerregistrierung bezieht, die Matthias gerade schon auch mit dem Thema One-Stop-Shop angesprochen hat. Dann haben wir noch einen sehr umfangreichen Teil, der sich um das Thema E-Rechnung und digitales Meldesystem dreht. Und dann haben wir noch einen dritten Bereich, bei dem es um Plattformen geht, die eben die Personenbeförderung und die kurzfristige Vermietung von Unterkünften unterstützen. Und diese drei Bereiche, also wenn man jetzt schon mal sieht, das sind schon mal drei Bereiche für sich und die sind schon sehr, sehr umfangreich. Das heißt, es wurden hier wirklich sehr, sehr umfangreiche Änderungen am bestehenden Mehrwertsteuerrecht vorgeschlagen. Ehrlicherweise bin ich schon vorher davon ausgegangen, dass die Verhandlungen auch wieder relativ lange dauern werden. Auch wenn die Kommission vorher schon gesagt hat, dass die Mitgliedstaaten schon sehr gut mitgenommen worden sind auf diesem Weg zu diesem Entwurf vom 8. Dezember 2022. Allerdings hat dieser Entwurf eben auch ja einige neuralgische Punkte, würde ich sagen, betroffen aus Sicht der Mitgliedstaaten. Zum Beispiel, wenn wir uns mal das Thema E-Rechnung anschauen, da haben ja auch einige Mitgliedstaaten schon ihre eigenen Systeme eingeführt. Und da waren noch einige Änderungen enthalten, die aus Sicht dieser Mitgliedstaaten, die schon sehr umfangreiche Investitionen getätigt haben, wie zum Beispiel Italien, zu sehr massiven Änderungen in Italien zum Beispiel geführt hätten. Das heißt, Investitionen hätten wieder erneut getätigt werden müssen. Und ich glaube, in Summe, dieses umfangreiche Paket hat eben dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten sehr lange verhandelt haben. Jetzt zuletzt gab es aber einen Punkt, der sehr kritisch war. Das war ein ganz konkreter Punkt. Und zwar ging es hier um dieses Thema Plattformbesteuerung. Denn der ursprüngliche Entwurf der Europäischen Kommission hat vorgesehen, dass eben im Bereich der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und auch bei der Personenbeförderung, dass diese Plattform die Umsatzsteuer oder dass die Umsatzsteuerpflicht auf diese Plattform übergeht im Rahmen einer sogenannten Leistungsfiktion. Das heißt, zukünftig hätten Plattformen wie Uber und auch andere Plattformen die Umsatzsteuer dann für die Anbieter abführen müssen. Estland hat sich aber gegen diese, pauschale Regelung, diesen pauschalen Übergang der Steuerpflicht auf die Plattform etwas gewehrt und wollte nicht so eine pauschale Regelung haben. Deswegen lag es am Ende wirklich an Estland, dass die mit dieser Regelung nicht einverstanden waren, denn wir brauchen im Umsatzsteuerrecht ja eine Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten. Deswegen hat es jetzt am Ende nochmal, ich würde sagen, ja 6 bis 8 Monate gedauert, bis die Mitgliedstaaten sich dann letztendlich wirklich auf einen Kompromiss in diesem Bereich einigen konnten. Das heißt, jetzt haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, in bestimmten Fällen auch Plattformanbieter von dieser Leistungsfiktion auszunehmen. Zum Beispiel, wenn diese Leistungsanbieter in dem jeweiligen Mitgliedstaat eben Gebrauch von der neuen Kleinunternehmerregelung machen oder wenn sie zum Beispiel eben auch eine gültige USTD-Nummer gegen der Plattform angeben. Das heißt, in diesen Fällen können die Mitgliedstaaten dann auch Ausnahmen von dieser pauschalen Regelung machen. Und das war letztendlich auch der Kompromiss, der jetzt gefunden werden konnte, womit dann auch alle Mitgliedstaaten, auch Estland eben zufrieden war.
Manchmal braucht es ja ein Beispiel, dass ich es verstehe. Wenn ich also jetzt sagen würde, ich möchte meine Ferienwohnung auf Airbnb vermieten, ja, dann muss künftig Airbnb die Umsatzsteuer für die Vermietung, die vermittelt wird, abführen. Habe ich richtig verstanden?
Genau, richtig. Es werden dann praktisch zwei Leistungen fingiert aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht. Einmal würdest du praktisch eine Leistung an Airbnb erbringen, die aber umsatzsteuerbefreit ist. Und Airbnb würde die Leistung an den Endverbraucher oder an denjenigen, der eben die Wohnung mietet, erbringen und müsste dann dafür auch die Umsatzsteuer abführen. Das hat eben den Vorteil für die Finanzverwaltung, für die Mitgliedstaaten, dass sie halt wenige zentrale Ansprechpartner haben, sage ich mal, wenn es um das Steueraufkommen geht, nämlich eigentlich die großen Plattformen, die wir haben. Und so auch sichergestellt wird, dass am Ende die Besteuerung dieser Umsätze erfolgt, was natürlich mitunter heutzutage auch schwierig ist und die Finanzverwaltung vor Herausforderungen unterstellt, weil es sehr viele Unternehmer gibt oder Plattformanbieter gibt, die ihre Wohnung vermieten oder die zum Beispiel über Uber Personenbeförderung tätigen. Und das ist eben genau, wie du sagst, der Hintergrund. Und so würde das Ganze auch funktionieren, ja.
Also ich hatte letzte Woche ein Schreiben von einem Mandanten, wo ein Steuerstrafverfahren eröffnet wurde, weil der über Airbnb was vermietet hat, es aber nicht deklariert hat. Ich hab das Gefühl, als ob die Finanzverwaltung da eigentlich schon ganz gut hinterher ist. Aber das ist ja trotzdem ganz spannend. Und nur um diesem Beispiel nochmal zu bleiben, jetzt bin ich hier in Deutschland ansässig und meine Ferienwohnung fingieren wir jetzt mal nach Portugal. Weil das ist ja klar, nicht? Dieser grenzüberschreitende Charakter dahinter wird ja dann besonders spannend. Welches Land kriegt denn jetzt die Umsatzsteuer?
Ja, die Wohnung, das ist ja praktisch, die Wohnung wird ja in Portugal vermietet, deswegen würde das dann auch der portugiesischen Umsatzsteuer unterliegen. Das heißt, das würde dann genau sich in Portugal abspielen, das Ganze.
Sensationell.
Man muss vielleicht noch sagen, dass es neben Uber und Airbnb natürlich noch andere Anbieter gibt.
Andere Plattformen.
Das sind nicht die einzigen.
Ja, wir sind ja jetzt nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja. Also bitte.
Nee, aber wenn man jetzt überlegt, warum war es Estland, ne? Dagegen war und ein bisschen cool, dann weiß man auch, wer dahinter. Also welches welche große Plattform dort ist.
Weiter muss dann laut Fahrplan eigentlich ich machen.
Genau.
Denn ich hätte das Thema eigentlich auf den lästigen Teil, der schon sich Work in Progress befindlichen Arbeiten des One-Stop-Shop-Gedanken zurückführen sollen. Und das ist ja auch jetzt schon zweimal angesprochen worden. Das ist ja nicht so ganz schnell ins Rollen gekommen, dass dieser One-Stop-Shop-Gedanke tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden konnte. Liebe Anna, vielleicht kannst du dazu irgendwie nochmal die Historie nachzeichnen und vielleicht auch für alle mal den Status quo darstellen. Klappt das jetzt mittlerweile alles? Ist das jetzt abgehakt oder werden wir damit wieder sozusagen weiter dran arbeiten müssen?
Ja, wie du schon sagst, müssen wir dafür nochmal einen kleinen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Und zwar hatte das Ganze schon den Ursprung im Jahr 2017, als die EU-Kommission eben ein ähnliches Paket verabschiedet hat. Wie das Wiederpaket, das war die zweite Stufe des sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets. Und damit sollte eben grundsätzlich einerseits bezweckt werden, dass diese innergemeinschaftlichen Fernverkäufe, das heißt letztendlich grenzüberschreitende Lieferungen an Konsumenten, an Endverbraucher, dort besteuert werden soll, wo sie auch verbraucht werden, also im Bestimmungsland, das, was Matthias eben schon angesprochen hat. Das heißt, zum 1. Juli 2021 sind dementsprechend auch diese nationalen Lieferschwellen, diese Versandhandelsschwellen, die wir eben vorher hatten, weggefallen. Und diese wurden ersetzt durch eine, ja, ich würde mal sagen, Bagatellgrenze von 10.000 Euro, die für alle Mitgliedstaaten galten. Das heißt, ab dem 1. Juli 2021, was wir da gesehen haben, war wirklich eine sehr konsequente Umsetzung des Bestimmungslandprinzips. Das heißt, Online-Händler haben eben ab diesem Zeitpunkt wirklich in sehr großem Umfang Mehrwertsteuerpflichten im Bestimmungsland verwirklicht. Damit im Zusammenhang stand aber natürlich auch, dass das jetzt nicht dazu führen sollte, dass man sich als Online-Händler in jedem Mitgliedstaat umsatzsteuerlich registrieren muss. Dazu hatte man ja genau vorher die Versandhandelsschwellen, die dafür sorgen sollten, dass die Compliance-Kosten für Online-Händler jetzt nicht ausufernd sind. Und zu diesem Zweck hat man dann eben den damaligen Mini-One-Stop-Shop genommen und hat diesen ausgeweitet und den zum sogenannten One-Stop-Shop transformiert. Und was der letztendlich macht, ist, was Matthias eben auch schon ausgeführt hat, dass man sich in seinem Ansässigkeitsstaat bei der Finanzbehörde, in Deutschland ist es eben das Bundeszentralamt für Steuern, registrieren kann und dann eben all seine Umsätze aus den innergemeinschaftlichen Fernverkäufen und auch aus Dienstleistungen, die an Endverbraucher in andere Mitgliedstaaten erbracht werden, zentral in seinem Mitgliedstaat deklarieren kann. Das heißt, man gibt dann quartalsweise die sogenannte OSS-Meldung ab und dann leitet Deutschland die gezahlten Steuern eben auch an die anderen Mitgliedstaaten weiter. Das ist eben das Prinzip, dass man eben einen Briefkasten hat, wo man seine Meldung einwirft, wo man auch die Steuern zahlt und dann wird das eben unter den Mitgliedstaaten verteilt. In der Theorie klingt das erstmal ganz gut. In der Praxis hatten wir aber genau auch bei der letzten Reform, bei der zweiten Stufe von dem Mehrwertsteuer-Digitalpaket schon das gleiche Problem. Denn die Mitgliedstaaten haben sehr, sehr lange diskutiert und verhandelt über dieses Paket. Und in dieser Zeit hat sich natürlich der E-Commerce weiterentwickelt. Das heißt, in dieser Zeit haben sich sehr viele neue Geschäftsmodelle entwickelt. Plattformen haben insbesondere eben auch Online-Händlern die Möglichkeit geboten, ihre Waren im Ausland zu lagern, damit sie möglichst nah am Kunden sind. Und zum Beispiel diese Auslagerung oder diese Lagerung im Ausland, was man ja auch grenzüberschreitende Fulfillment-Strukturen nennt, führt natürlich umsatzsteuerrechtlich zu einem sehr bunten Strauß an Transaktionen. Das heißt, die Online-Händler führen dadurch innergemeinschaftliche Verbringungen aus, sie führen lokale Lieferungen innerhalb von einem Mitgliedstaat aus und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt vergleicht, was der One-Stop-Shop eben leisten kann, dann kann man da eben nur innergemeinschaftliche Fernverkäufe und eben die B2C-Dienstleistungen deklarieren. Alle anderen Transaktionen mussten aber weiterhin eben lokal gemeldet werden. Und das ist auch eins der größten Probleme, die es eigentlich mit dem OSS schon gab, als er an den Start gegangen ist, dass er die Realität im grenzüberschreitenden Handel eigentlich nicht abbilden konnte. Deswegen er ja jetzt auch sehr, sehr umfangreich erweitert wird im Rahmen von WIDA. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, so dass am Ende wirklich die Unternehmer, die im grenzüberschreitenden Onlinehandel tätig sind, nur noch eine Umsatzsteuerregistrierung haben sollen.
Glaubst du, dass das wirklich so kommen wird, dass es dann nur noch diese eine geben wird?
Also der OSS wird wirklich sehr, sehr umfangreich erweitert. Fast alle Transaktionsarten, die wir so im E-Commerce haben, werden zukünftig über den One-Stop-Shop abgebildet werden können. Es gibt noch zwei, drei kleine Geschäftsvorfälle, die auch zukünftig nicht über den OSS abgebildet werden können. Wir haben im Onlinehandel ja auch oft Dropshipments. Das sind dann aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht Reihengeschäfte, wo je nach der Transportvereinbarung auch die Unternehmer dann noch einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Empfangsland verwirklichen. Das wäre ja zum Beispiel was, was zukünftig auch nicht über den OSS zu deklarieren wäre, weil das so ein bisschen eine rote Linie ist, glaube ich, für die Mitgliedstaaten, dass man innergemeinschaftliche Erwerbe über den One-Stop-Shop deklarieren kann. Das wäre ja zum Beispiel ein Fall, der zukünftig noch nicht über den OSS abgedeckt werden kann. Aber der Großteil, muss man sagen, also für viele Unternehmen wird die Registrierung im Ausland auf jeden Fall wegfallen. Also es wird schon eine enorme Erleichterung, zumindest aus verfahrensrechtlicher Sicht, werden.
Ich habe da übrigens eine Anmerkung. Durch diese Erweiterung würde ich das Ganze dann ja den Big One-Stop-Shop nennen. Dann kann man das auch als BOSS abkürzen, weil es das am Ende auch ist und auch die Hoffnung, glaube ich, ist, dass diese ganzen Registrierungspflichten wegfallen, weil das tatsächlich wirklich die Pest war, weil jedes Land ein anderes Verfahrensrecht hat für diese Registrierung und man braucht einen lokalen Berater dafür, dass wenn es wirklich kommt, dann ist zumindest dieser Teil, glaube ich, ein sehr, sehr guter. Und Anna, genau diese technische Gegebenheit, und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, wo wir also auch immer Dinge hören, die nicht gut funktionieren. Da hast du auch noch eine Anekdote, glaube ich, dazu. Das ist was, wo die Hoffnung ist, dass es besser wird.
Ja, als der OSS dann im Jahr 2021 eingeführt wurde, da war ja dann die erste Meldung im Oktober, sage ich mal, fällig für die ganzen Online-Händler. Und damals war ich eben noch bei Textu tätig, für die wir dann auch eben diese Meldung erzeugt haben, damit die sie abgeben konnten oder ihre Steuerberater. Und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es beim BZST noch einen technischen Fehler gab, sodass die Abgabe eben nicht möglich war. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, weil wir dann eben beim BZST in der Hotline angerufen haben. Und es hat erstmal schon sehr viele Stunden gedauert, bis wir durchgekommen sind, bis wir sozusagen mit einem Mitarbeiter sprechen konnten und das Problem schildern konnten. Und das Problem war aber noch gar nicht so richtig bewusst und einige Tage später hat man uns dann zurückgerufen und gesagt, dass sie mit dem IT-Dienstleister eben das Problem identifiziert haben. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn der OSS jetzt zum Boss wird, Matthias, wie du gerade so schön gesagt hast, dann müssen wir sicherstellen, dass die Meldungen wirklich abgegeben werden können am Anfang. Das würde für mich zum Beispiel bedeuten, dass wir ein Testsystem haben, ja, dass die Unternehmen eine Testumgebung haben, wo sie ihre Meldungen abgeben können um zu testen, ob das funktioniert. Das ist dann für beide Seiten ein Test, sowohl für die Unternehmen, aber auch das BZST kann zum Beispiel testen, ob die Meldungen funktionieren. Und der zweite große Punkt ist für mich die Kommunikation. Denn damals, glaube ich, hat es einige Tage gedauert, bis das BZST dann einen Hinweis auf seiner Webseite hatte. Tausende Unternehmen, die diese OSS-Meldung aber abgeben mussten, wussten so lange nicht, was los ist, was sie falsch machen, wie sie ihre Meldung rechtzeitig abgeben können. Und das ist was, was wir aus meiner Sicht wirklich verbessern müssen. Denn wenn immer mehr Umsätze über den OSS deklariert werden, also über den BOSS, dann ist es wirklich wichtig, dass es auch funktioniert und die Unternehmen sich auch sicher fühlen. Denn was auch durch die technischen Probleme am Ende entstanden ist, dass Deutschland die Umsatzsteuer zum Beispiel zu spät an die anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet hat, sodass es heute noch Unternehmen gibt, die Probleme mit anderen Mitgliedstaaten haben, weil die Verspätungszuschläge festgesetzt haben. Das sind eben unschöne Dinge, die werden wir wirklich das zu dem zentralen Verfahren im grenzüberschreitenden Onlinehandel machen, die wir rechtzeitig angehen müssen und auch aus den Fehlern der Vergangenheit unbedingt lernen müssen, um das zu vermeiden.
Ich möchte ganz kurz Werbung machen, und zwar für einen Verein, den T-Kit. Das ist der Förderverein Technology, E-Commerce und Indirect Taxes, gegründet von Matthias Luther, Roger Gottmann und anderen. Man braucht immer 7 Leute dafür. Ich war, glaube ich, auch Gründungsmitglied. Die beschäftigen sich tatsächlich, die Kollegen, sehr stark mit E-Commerce und genau mit diesem Thema BOSS künftig, jetzt noch OSS. Wer also da Interesse hat, die Folge hört und jetzt nicht ganz verstanden hat, wie man die erreicht, T-Kit, meldet sich gern bei mir oder beim Verlag und dann gehen wir das weiter. Ist eine relativ kleine Gruppe, aber die sich da sehr mit diesem Thema intensiv austauscht. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem weiteren Ziel von Wieder. Über die Plattform haben wir schon gesprochen und wie gesagt, es gibt viele verschiedene Online-Plattformen. Es gibt auch im B2B-Bereich Online-Plattformen, die es natürlich erstmal hier nicht betrifft, aber wo dann, das merke ich auch im Unternehmen, dann auf einmal doch wieder B2C-Geschäfte irgendwie mit reinkommen. Also meistens so als sozusagen Ausbau und des Kerngeschäfts. Das heißt, dass es auch so ein Maschinenbauer oder ähnliche Unternehmen treffen kann, dass sie auf einmal irgendwie B2C-Geschäfte haben auf einer Plattform und sich Gedanken machen müssen, fallen wir jetzt eigentlich unter diese Regelung oder nicht? Das heißt also, es ist jetzt nicht wirklich nur so ein irgendwie klassisch E-Commerce, wie man es so kennt, Händlerthema, sondern es kann also auch klassische Unternehmen betreffen. Ein weiteres Ziel, was noch wieder in sich hat, ist, dass ab 2030 eine vollständige Digitalisierung der Mehrwertsteuermeldepflichten bei grenzüberschreitenden Umsätzen geplant ist. Anna, was steckt dahinter? Was haben wir ab 2030 dann?
Ja, ab 2030 soll eben insbesondere auch im grenzüberschreitenden Leistungsverkehr, sag ich mal, zwischen Unternehmen die E-Rechnung zum Standard werden. Das heißt, ab 2030 soll insbesondere für grenzüberschreitende Umsätze, also zum Beispiel innergemeinschaftliche Lieferungen oder die innergemeinschaftliche Erbringung von Dienstleistungen, die elektronische Rechnung, und damit sind eben ab dann keine PDF-Rechnung mehr gemeint, sondern elektronische Rechnung meint wirklich strukturierte Datensätze in einem XML-Format zum Beispiel, zum Status quo werden. Das heißt, die Unternehmen sollen zukünftig diese E-Rechnung austauschen. Und die müssen auch eben einer europäischen Norm, der CEN-Norm 16931, entsprechen. Und das soll eben der Standard in der Europäischen Union werden. Und Hintergrund dessen ist, dass die Europäische Kommission eben auch die umsatzsteuerlichen Meldungen, die wir in der EU haben, digitalisieren möchte. Im grenzüberschreitenden Verkehr kennen wir alle die sogenannte zusammenfassende Meldung, die eine periodische Meldung ist, wo Daten eben aggregiert gemeldet werden. Und das Ganze soll zukünftig eben zu einem digitalen Meldesystem transformiert werden. Das heißt, es soll in nahezu Echtzeit, beziehungsweise 10 Tage nach der Transaktion, soll die Meldung der Transaktion erfolgen, wirklich auf Transaktionsbasis, nicht mehr aggregiert, soll diese Meldung erfolgen. Und da das natürlich so nahezu Echtzeit-Meldesystem ist, brauche ich dafür natürlich auch die entsprechende Datenbasis. Und dafür eignen sich eben nur strukturierte Daten, keine PDF-Rechnung oder Papierrechnung oder sonstiges. Und deswegen wird eben zum 1. Juli 2030 der Startpunkt gegeben, dass dann strukturierte Rechnungen ausgestellt werden, die dieser EU-Norm, die ich eben genannt habe, entsprechen. Und das ist dann die Grundlage, damit Unternehmen dann eben auch 10 Tage nach der Transaktion dann eben auch die Meldung von diesen Transaktionen basierend auf der E-Rechnung vornehmen können. Das ist so dieser internationale grenzüberschreitende Aspekt. Gleichzeitig haben ja auch viele Länder und wir in Deutschland jetzt ja auch ab dem 01.01.25 schon eine nationale E-Rechnungspflicht eingeführt für Umsätze, die innerhalb von den jeweiligen Mitgliedstaaten ausgeführt werden. Ich glaube, Vorreiter war da insbesondere auch Italien, die damit schon 2020 an den Start gegangen sind und jetzt auch schon einiges an Erfahrung haben. Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass jeder Mitgliedstaat so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht hat. Italien hat ein eigenes Modell, dann sehen wir jetzt immer mehr Modelle, Polen, Rumänien. Und das Ganze stellt natürlich Unternehmen, insbesondere die in vielen Mitgliedstaaten diese Pflichten erfüllen müssen, vor die Herausforderung, dass sie immer wieder sich mit nationalen Anforderungen auseinandersetzen müssen. Deswegen ist es auch so, dass Mitgliedstaaten, die diese nationale Pflicht haben, auch zukünftig den Unternehmen erlauben müssen, dass sie E-Rechnung nach dem europäischen Standard, also nach dieser CEN-Norm, erlauben müssen, sodass Unternehmen letztendlich die Möglichkeit haben, wirklich einen Standard, diese CEN-Norm 16931 EU-weit für die Rechnungsstellung zu nutzen. Ja, das sind so die wesentlichen Änderungen, die wir da ab Juli 2030 sehen werden.
Ich sag mal, als Halbaußenstehender kann man eigentlich ja nur mit dem Kopf schütteln, ja. Ich dachte immer, wir sind im Bereich der Umsatzsteuer innerhalb der Europäischen Union harmonisiert. Und jetzt macht dann aber doch in dem Bereich Rechnungsausstellung und Versand jeder Mitgliedstaat quasi was Eigenes und mit einem gewissen Nachlauf von x Jahren wird dann eine Vereinheitlichung herbeigeführt. Also ich sag mal, was Schlimmeres kann es ja für Unternehmen eigentlich gar nicht geben. Das kann Matthias alles viel besser erklären als ich, ja. Aber man muss ja einfach mal festhalten, wir sprechen oft über Bürokratieabbau, ja. Und dieser ganze Prozess ist ja zumindest mal zwischenzeitlich ein immenser Bürokratieaufbau. Ich will gar nicht verhehlen, dass es damit Vorteile gibt, die damit einhergehen. Völlig d'accord, ja. Aber der Weg, der gewählt wurde, ja, erst national und dann Vereinheitlichung mit erstens Implementierung für die Unternehmen in den einzelnen Staaten und dann wiederum Implementierung von etwas Einheitlichem, was dann vielleicht aber noch parallel nebeneinander läuft. Also sorry, aber ist doch irre, oder sehe ich das falsch?
Nee, das würde ich genauso unterstreichen, Florian. Ich finde auch, dass besonders Frustrierende aus Unternehmenssicht ist, dass jetzt zum Beispiel in Polen oder Rumänien oder anderen Staaten jetzt aktuell eben Pflichten eingeführt werden, die zu einem enormen Aufwand führen auf Unternehmensseite, weil die Systeme teilweise wirklich oder die Rechnungsstandards sehr komplex sind und sehr national, also wirklich überhaupt nicht an dem europäischen Standard orientiert. Und jetzt wird dieser enorme Aufwand betrieben, um diese Pflichten einzuführen. Letztendlich müssen dann aber bis 2035 die EU-Standards erfüllt werden. Das heißt, Unternehmen führen jetzt wirklich für temporären Zeitraum, für ein paar Jahre, diese nationalen Pflichten noch ein, um es dann wieder umzustellen im Hinblick auf 2035, weil dann sollen eben diese Rechnungsstandards zumindest, also wie die Rechnung aussieht, dem EU-Standard folgen. Das finde ich auch sehr schade, dass diese Einigung im Wiederpaket da jetzt natürlich noch diesen langen Zeitraum vorsieht, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das aus Unternehmenssicht macht das nicht viel Sinn und führt halt wirklich zu hohen IT-Kosten, die da jetzt wirklich entstehen.
Ja, absolut. Also kann ich nur beipflichten. Das ist so. Im Endeffekt gab es Länder, die schneller waren und sich quasi selbst überholt haben, und die EU war zu langsam, um sich zu einigen auf einen Standard, den auch die Industrie immer wieder gefordert hat, dass wir so einen Standard wollen, weil natürlich die Einführung dann einfacher ist. Aber ich glaube, das ist genauso das Wesen der EU, dass auch durch das Einstimmigkeitsprinzip das natürlich immer länger dauert und dann einzelne Mitgliedstaaten selbst vorangehen.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, mit Blick auf die Einführung der E-Rechnung in Deutschland ab dem 01.01.2025, ist das auch nur eine Übergangskrücke oder ist denn das, was wir ab Januar machen, dann mit dem, was die EU vorhat, kompatibel? EN1 6, 9, 3, 1 ist das Stichwort dazu, was auch immer sich dahinter verbirgt. Anna, schieß los.
Ja, Deutschland hat da einen etwas anderen Weg gewählt. Deutschland hat ja auch relativ lange noch gewartet, bis sie jetzt die E-Rechnungspflicht eingeführt haben. Was aber in diesem Zusammenhang vielleicht auch ganz positiv ist, denn Deutschland wird sich jetzt zumindest an diesem europäischen Standard orientieren. Das heißt, eine E-Rechnung in Deutschland ist eine E-Rechnung im Sinne von dieser Norm, die du gerade genannt hast. Das heißt, Unternehmen werden jetzt dann diese Normen hier in Deutschland umsetzen und das wird dann auch aus Sicht von WIDA konform sein. Man muss zu dieser CEN-Norm 16931 sagen, dass die eben ja eigentlich geschaffen wurde für B2G-Leistungsbeziehungen, das heißt für die Rechnungsstellung an die öffentliche Hand. Deswegen wird auch aktuell in Expertengruppen noch an dieser Norm gearbeitet, sodass diese auch wirklich kompatibel ist, sag ich mal, für den B2B-Verkehr. Und hier ist es ganz wichtig, dass viele Felder in diese sogenannte Kernrechnung, die dieser Norm entspricht, noch reinkommen sollen. Je mehr von diesen Rechnungsfeldern, die aus Sicht vieler Mitgliedstaaten eben relevant sind, in diese Kernrechnung reinkommen, desto einheitlicher wird das Ganze. Jedes Land hat dann aber noch seine nationalen Umsetzungen. Also in Deutschland haben wir die sogenannte Zugpferdrechnung und die X-Rechnung. Das sind die nationalen Umsetzungen eben dieser CEN-Norm. Und die sind aber eben jetzt auch schon konform mit dieser CEN-Norm, was eben auch aus Unternehmenssicht positiv ist. Allerdings kann es natürlich nochmal zu kleinen Änderungen kommen, wenn diese Arbeitsgruppen die Arbeit an der CEN-Norm jetzt eben auch finalisieren, weiter vorantreiben und da noch weitere Kernrechnungselemente in diese CEN-Rechnung reinkommen.
Wenn man sich das dann anguckt, 2030 und folgend, der Wunsch wäre ja, dass dann in der gesamten EU, ob ich eine nationale oder eine grenzüberschreitende Rechnung habe, alles gleich funktioniert. Das heißt also, wenn ich eine Rechnung nach Italien stelle, ich nur mein Tool benutzen kann, weil das ja auf denselben Prinzipien beruht, dass ich, wenn ich es implementiert habe, die Rechnungen ganz normal rausgehen und dann ich auch fähig bin, das hat natürlich auch nochmal bei ERP-Implementierung ein Thema, ich auch fähig bin, nach 10 Tagen diese Meldung zu machen. Ist das, also sozusagen dieses hehre Ziel, ist das eins, was wir erreichen können? Oder werden wir aufgrund dieser doch dann noch nationalen Umsetzungen zwar denselben Standard benutzen, aber wenn wir grenzüberschreitend Rechnung stellen, dann doch irgendwie immer noch ein Thema haben?
Ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man noch mal ein bisschen weiter ausholen, denn das Thema E-Rechnung hat ja eigentlich 2 Ebenen. Ja, das erste ist die E-Rechnung an sich, die nach einem bestimmten Datenformat, nach einem bestimmten Modell eben erzeugt werden muss. Und da haben wir jetzt eben diese EU-Norm. Und dies auch in den Kerndaten, sage ich mal, vereinheitlicht. Aber es wird immer noch, wie gerade schon angesprochen, diese nationalen Abweichungen geben, diese nationalen Abgrenzungen. Das heißt, ein Unternehmen in Polen wird dann immer noch die nationale Erweiterung umsetzen müssen. Das heißt, es wird jetzt nicht dazu kommen, dass eine E-Rechnung in Polen genauso aussieht wie eine E-Rechnung in Deutschland. Das ist mal das Erste, weil es immer noch diese nationalen Erweiterungen der E-Rechnung oder dieser Norm und die nationalen Umsetzung geben wird. Und der zweite wichtige Punkt ist ja die Übermittlung der Rechnung. Aktuell ist die Übermittlung der Rechnung noch nicht in dem Vorschlag von der EU-Kommission geregelt. Dort steht drin, dass es nach einem Standard Data Message übermittelt werden soll und dieses aber noch zu definieren. Und in dem Zusammenhang ist es eben wünschenswert, wie du gesagt hast, Matthias, dass egal, ob ich jetzt eine innergemeinschaftliche Lieferung aus Frankreich ausführe, aus Deutschland oder aus Polen, dass ich die gleichen Daten wirklich dann an die Finanzbehörden basierend auf der E-Rechnung übermitteln muss und dass nicht jeder Mitgliedstaat jetzt seine eigene Schnittstelle entwickelt. Wie gesagt, diese Verordnung, die das regeln soll, ist noch nicht da, aber das wäre zumindest die Hoffnung, dass das in jedem Mitgliedstaat einheitlich ist, weil das natürlich auch dann wirklich der Treiber ist für die Vereinheitlichung, für die Harmonisierung. Aber da wird es noch weiter spannend bleiben, ob das auch tatsächlich so erfolgt wie gewünscht, was aber ja wirklich zu hoffen ist. Und vielleicht auch noch zu den nationalen Systemen. Wir haben ja gerade schon kurz angesprochen, es gibt schon Systeme in Italien zum Beispiel, Rumänien haben jetzt welche eingeführt. Ursprünglich war mal in dem Vorschlag vom 8. Dezember 2022 vorgesehen, dass Mitgliedstaaten zukünftig nicht mehr vorsehen dürfen, dass die Rechnungen erstmal durch die Finanzverwaltung freigegeben werden müssen oder geprüft werden müssen. Es wäre ja zum Beispiel so ein italienisches Modell, wo die Rechnungen erstmal an die zentrale Plattform gehen und dort auch gewissen Validierungen unterliegen. Ich glaube, das war auch so ein neuralgischer Punkt, den ich eingangs schon mal angesprochen habe, denn diesen Satz findet man jetzt nicht mehr im Richtlinienvorschlag. Das heißt, das Format wird zukünftig auf EU-Ebene schon weitestgehend harmonisiert, basierend auf der CEN-Norm, aber die Übermittlung ist eben aktuell nicht mehr im Richtlinienvorschlag reguliert. Und ich denke, das hat auch den Hintergrund, dass insbesondere Mitgliedstaaten wie Italien auch ihre Systeme eben nicht mehr grundlegend wieder zurückfahren wollten, die sie ja nun schon über einige Jahre entwickelt haben und auch jetzt schon seit einigen Jahren so stabil laufen.
Jetzt hat ja die Umsatzsteuer immer zwei Facetten. Zum einen die Umsatzsteuerzahllast und zum anderen die Vorsteuerabzugsberechtigung. Auch da sind ja offensichtlich Änderungen geplant. Ich weise jetzt einfach mal auf den Artikel 168 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie hin, der da im Fokus steht. Und weil jetzt meine beiden Mitstreiter hier ganz freudig nicken, liebe Anna, führ uns doch mal kurz in diesen Themenbereich ein und wie es hinsichtlich des Vorsteuerabzugs, welche Entwicklungen da möglicherweise im Raume stehen.
Genau, ja, der neueste Entwurf, der jetzt auch so verabschiedet wurde, wo die Mitgliedstaaten zugestimmt haben, hat eben einen Entwurf des 168 vorgesehen, der eben besagt, dass Mitgliedstaaten eben optional, also es ist eine optionale Regelung, Mitgliedstaaten müssen es nicht umsetzen, aber können es umsetzen, vorsehen können, dass der Vorsteuerabzug davon abhängig gemacht wird, dass die Unternehmen eben eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne der CEN-Norm haben. Das heißt, die Rechnung, die Eingangsrechnung müssen eben technisch korrekt ausgestellt sein im Sinne dieser CEN-Norm, damit Unternehmen überhaupt den Vorsteuerabzug vornehmen können. Das ist aus meiner Sicht auch nochmal eine deutliche Verschärfung, da dann der Rechnung auch eben über die formalen Voraussetzungen hinaus nochmal eine ganz andere Bedeutung zukommen wird. Und ja, Florian, du hast es eben auch schon angesprochen, den Unternehmen werden immer mehr Pflichten auferlegt. Aus meiner Sicht ist es auch fragwürdig, ob wir diese optionale Regelung jetzt noch brauchen, denn insbesondere, wenn es natürlich um die Vorsteuer geht, ist zu befürchten, dass die Mitgliedstaaten von dieser Regelung gegebenenfalls auch Gebrauch machen werden. Und da vielleicht auch an dieser Stelle der Praxishinweis. Viele Unternehmen denken insbesondere jetzt bei dem Thema E-Rechnung, auch in Deutschland, an die technische Empfangsbereitschaft. Ja, also die machen sich Gedanken darüber, wie können wir die Prozesse umstellen, was muss ich machen, um die Datei wirklich empfangen zu können, auslesen zu können und in den Prozessen verarbeiten zu können. Aber mir ist da ganz wichtig, auch im Hinblick auf das, was jetzt da im EU-Recht vorgesehen ist, es muss auch sichergestellt sein, dass die Datei korrekt ist, also dass sie konsistent ist, dass sie die entsprechenden Felder enthält. Und das macht natürlich auch notwendig, dass man da die entsprechenden Prüfungen vornimmt und auch einen Prüfprozess hat, der eben sicherstellt, dass das dann erfüllt ist. Insbesondere auch mit Hinblick auf diese Verschärfung, die wir gegebenenfalls in einigen Mitgliedstaaten dann sehen werden.
Ich muss noch mal einen kurzen Einwurf machen, weil Eva gesagt hat, dass ihre Mitstreiter so gelächelt haben. Wenn Eva so nonchalant Artikel 168 Mehrwertsteuersystemrichtlinie fallen lässt, dann weiß man nicht immer so genau, ob sie jetzt ganz genau weiß, was da drin steht oder nicht. Weil Eva hat ja, das werden unsere Hörer gar nicht wissen, im Umsatzsteuerrecht promoviert. Ja, sie tut zwar so, als ob sie davon weit weg wäre, aber es könnte ja durchaus sein, dass sie immer noch in dieser Welt tief drinnen steckt. Deswegen bin ich immer, wenn sie darüber so spricht, lächle ich, weil ich eben nicht genau weiß, was es sich damit auf sich hat.
Also vielleicht nur ganz kurz als Replik. Die Finanzverwaltung hat dafür gesorgt, dass ich nie im Umsatzsteuerrecht gearbeitet habe, außer ganz gelegentlich beim Finanzamt ganz früher mal einen Fall vor Gericht verteidigen durfte. Aber ich stehe tatsächlich bei den Zeitschriften umlaufen, auch immer noch bei den Umsatzsteuerzeitschriften auf dem Empfänger. Also sie laufen immer noch bei mir durch, zumindest mit den Schlagzeilen.
Der Postwagen, ne? Den schiebst du dann aber gleich weiter. Ne?
Und so ein Wechsel zum Untersteuerreferat ist doch auch mal irgendwie möglich, oder?
Das ist, das ist denkbar.
So, Abschlussfrage. Wenn wir uns das jetzt angucken, wie da kommt, die E-Rechnung kommt, die Unternehmen müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie du sagst, Anna, oder das haben wir gerade besprochen, das hat auch einen Einfluss dann auf den Vorsteuerabzug. Jeder muss sich damit beschäftigen. Können wir davon ausgehen, also und es gibt noch im Prinzip nach 10 Tagen Meldefristen, die also sich fast anfühlen wie Echtzeit-Reporting, weil da ehrlicherweise dazwischen nicht mehr, gerade bei Massentransaktionen, nicht mehr viel Zeit sein wird, das also im Detail zu validieren, was dort für Rechnungen ein- und ausgehen. Die Umsatzsteuer ist ja, wenn man sich das anguckt, das wahrscheinlich am stärksten durch Entscheidungsbäume geprägte Recht. Da gibt es weniger unbestimmte Rechtsbegriffe, gibt es auch welche, aber als es im anderen Recht gibt. Kann man die These wagen, dass wir in 10 Jahren ein vollautomatisiertes Mehrwertsteuerrecht und Verfahren und Reporting haben? Das bedeutet, dass also da kaum noch irgendwie wirklich Menschen sitzen, sondern dass die Rechnungen automatisiert rausgehen zum anderen Unternehmen, dort verarbeitet werden, dann das Reporting an die Finanzverwaltung und am Ende passt alles zusammen. Es gibt keine Umsatzsteuer-Sonderprüfungen mehr. Es gibt eigentlich letztlich wahrscheinlich nur noch systemische Prüfungen, die reingucken würden, passiert da irgendwie Unfug oder nicht. Ist das eine Vision, die irgendwie plausibel klingt, oder ist das, also vor allem in 10 Jahren, oder ist das was, wo du sagst, nee, das sehen wir nicht in 10 Jahren?
Aus meiner Sicht, wenn wir jetzt in die Glaskugel gucken und überlegen, was wir jetzt noch bis 2035 insbesondere in der EU-Fonds haben, wir haben es ja gerade besprochen, dann wird das jetzt ja erstmal eine schrittweise, sage ich mal, Digitalisierung sein. Digitalisierung im Sinne von E-Rechnungen oder Rechnungen werden zum strukturierten Datenformat, und dann wird es eine nahezu Echtzeitmeldung geben. Und ich denke, dass wir deswegen in 10 Jahren noch nicht da sein werden, dass alles vollständig automatisiert ist, die Echtzeitmeldung automatisch durchläuft bei den Finanzämtern und alles automatisch ist, ohne dass wir da noch Eingriffe vornehmen. Insbesondere, wenn wir jetzt auch mal das Beispiel Deutschland nehmen, dann führen wir jetzt hier erstmal nur eine E-Rechnung ein. Wir haben aber noch gar kein automatisiertes Meldesystem. Und ich glaube, insbesondere sind auf der einen Seite natürlich jetzt auch die Unternehmen herausgefordert, die ganzen Änderungen umzusetzen. Aber es bedeutet natürlich ja auch nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Finanzverwaltung ein enormer Umstellungsaufwand und ein enormer IT-Aufwand, der da geleistet werden muss, um das alles auch anzupassen, insbesondere auch auf das grenzüberschreitende Meldesystem. Deswegen will ich jetzt natürlich nicht hier pessimistisch in der Runde sein, aber wenn ich mir anschaue, was wir jetzt noch umsetzen müssen bis 2035, würde ich sagen, dass wir zumindest in den meisten EU-Ländern nicht dahin kommen werden, dass wir jetzt eine vollautomatische Umsatzsteuerabwicklung haben werden. Zudem würde das ja auch nochmal eine weitere Anpassung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie an bestimmten Punkten erfordern. Und wenn wir sehen, wie lange die Wiederreform jetzt wieder gedauert hat, glaube ich, müssen wir uns da einen längeren Zeitrahmen vornehmen als 10 Jahre.
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Ich hätte jetzt schade gedacht. Und du, naja, es ist natürlich
ja
absolut
es ist
die Sichtweise.
Ja so, jeder KI-Vortrag beginnt ja damit, dass also in ganz naher Zukunft Finanzbuchhalter, Steuerberater nichts mehr zu tun haben werden, ja, weil das ja alles die KI übernimmt. In dieser, sagen wir mal, Pauschalität wird das ja gelegentlich vorgetragen, ja. Und ich denke mir dann immer, um Himmels Willen, was soll nur in Zukunft mit mir werden, ja. Ich glaube, die Zukunft wird anders aussehen, aber ich lasse mich eines Besseren überraschen. Ich kann das aber natürlich nicht so eloquent vortragen wie diejenigen, die das hohe Lied auf die KI in der Zukunft singen. So, was ich aber kann, ist Veröffentlichungen vorlesen, und das mache ich jetzt, nämlich solche, die in der IWB, das könnte die KI wahrscheinlich auch noch besser als ich, nämlich solche, die in der IWB sich mit Umsatzsteuer beschäftigen, weil sie wissen ja, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik, insofern kann auch Lesen helfen. Carlsen und Gach haben umsatzsteuerliche Fallstricke im grenzüberschreitenden Geschäft geschrieben in der IWB 2020-2024, Seite 801 fortfolgende. Und dann haben wir noch was von Herrn Schartmüller. Das weitestgehend harmonisierte Mehrwertsteuerrecht, auch in der IWB 15-2024, Seite 607 fortfolgende. Und ich sehe die beiden Herausgeber lächeln. Die freuen sich immer, wenn also die Leute in der IWB schreiben. Wir können dazu nur herzlich einladen, das zu tun. Das ist reichlich unkompliziert und die Veröffentlichung geschieht auch mitunter deutlich schneller als bei anderen Zeitschriften zum internationalen Steuerrecht. Wir kommen zu den, wie Eva sagt, legendären Schlussfragen. Da wir ja jetzt bald, wir sind ja in der Dezemberausgabe, nicht? Müssen wir eigentlich dann noch den Leuten das wünschen, was man so im Dezember wünscht? Na gut, wir gehen ja nächstes Jahr ins fünfte Jahr, deswegen finde ich, kann man wirklich tatsächlich langsam sagen, legendäre Schlussfragen. Und die erste lautet: Lernen, beraten oder lehren?
Beraten, würde ich sagen, weil ja, beraten meine Leidenschaft ist, würde ich sagen, Unternehmen auch bei diesen komplexen Herausforderungen zu helfen. Und beraten impliziert aber für mich auch gleichzeitig lernen, weil jedes Unternehmen neue Fälle hat, neue Konstellationen, gegebenenfalls auch eine andere IT-Landschaft, die dann auch wieder erfordert, sich neue Dinge anzueignen, weswegen ich die Beratung eben auch ja, sehr spannend finde.
Dann mache ich gleich weiter, weil die Frage, glaube ich, nahtlos anschließt. Beraten vom Tegernsee oder lieber Traveling?
Ich würde sagen Traveling, weil der Tegernsee natürlich sehr idyllisch in Oberbayern gelegen ist, aber jetzt im Kontext des internationalen Umsatzsteuerrechts, außer vielleicht einmal im Jahr, wenn die internationale Konferenz von KMLZ hier stattfindet, jetzt nicht so viel zu bieten hat. Deswegen muss man auch aus der oberbayerischen Idylle ab und zu mal rauskommen. Deswegen präferiere ich auch definitiv unterwegs sein, mich mit anderen Kollegen zu vernetzen. In der Gewissheit, dass ich wieder an den schönen Tegernsee zurückkommen kann, zum Baden oder um in die Berge zu gehen, was dann auch natürlich seine Vorteile hat am Wochenende.
Da gucken alle gerade ein bisschen neidisch, wenn man hier rausguckt ins graue Berlin. Die letzte Frage ist: Steuerrecht oder Tax Technology?
Tax Technology definitiv, weil das für mich eben beides miteinander vereint. Das Tax steht eben für mich ganz klar für Steuerrecht, was ja auch die Grundlage ist für die Technologie letztendlich. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, da beide Bereiche irgendwie miteinander zu vereinen, sich mit Steuerrecht oder im Umsatzsteuerrecht insbesondere auch auszukennen, um dann eben auch beurteilen oder bewerten zu können, wie die Technologie helfen kann. Aber für mich ist es definitiv die Kombination aus beidem, also Tech-Stack.
Liebe Anna, ganz herzlichen Dank. Das war eine großartige Episode. Ich glaube, alle haben wirklich viel gelernt aus diesem Gespräch. Ich persönlich nehme mit: Zen mit Z ist ein buddhistischer Ansatz der Ruhe und der Besinnlichkeit. Zen mit C ist ein europäisches Komitee für Normensetzung und Rechnungserstellung, das, glaube ich, aktuell eher Unruhe bei den Menschen verbreitet, weil es, glaube ich, viel zu tun gibt. Aber das wird im nächsten Jahr dann sicherlich spannend an ganz vielen Stellen und sicherlich auch bedeuten, dass es weiterhin viel Arbeit für Menschen gibt und nicht nur für die KI. Ich darf mich an der Stelle nicht nur bei dir, liebe Anna, bei meinen Mitstreitern, bei Nadja bedanken, die heute leider fehlt, sondern auch bei allen, die uns jetzt in 2024 gewogen waren und uns unterstützt haben. Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen Jahresausklang, frohe Weihnachten. Florian hat es angedeutet, wir machen in 2025 weiter. Wir freuen uns drauf, wir haben uns einiges vorgenommen. Bis dahin alles Gute und machen Sie es gut.
Vielen Dank,
ciao,
Anna.
Tschüss.
Das war das Textquartett. Der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.
Und Eva ist doch Umsatzsteuer-Fan.
Ja. Jetzt lächelt sie. Ja.
Ehrlich gesagt, ja, ich glaube ja, dass eine Geschichte nie zu Ende ist, bevor man sich nicht zweimal gesehen hat.
Echt, ja?
Ja.